Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Netzwerken und Unternehmen verbinden, Wissen teilen, das ist die Mission von der Organisation Maschinenraum. Und deren Managing Director Eva Mettenmeier ist jetzt bei mir. Sie hat heute aber auch ein besonderes Thema mit dabei. Über Maschinenraum haben wir ja schon Folgen hier auch gemacht. Und zwar das Female Mentoring. Denn wir wissen alle, bei Diversity gibt es noch eine Menge zu tun. Insbesondere auch in der Kategorie Geschlecht. Es gibt noch andere und Mentoring ist überaus wichtig. Auch bei Altersfragen natürlich und so weiter. Aber wir gucken heute nochmal ganz gezielt darauf, wann nutzen denn Mentoring-Programme was? Das ist ja nicht immer der Fall. Und wie läuft es richtig gut? Eva, ich grüße dich.
Hallo.
Für die, die es noch nicht wissen, was macht Maschinenraum?
Der Maschinenraum ist ein Netzwerk für Familienunternehmen. Und der Kern dessen, was wir tun, ist, Mitarbeitenden der gesamten Organisation unternehmensübergreifend miteinander vernetzen. Und das tun wir sehr strukturiert in allen 20 und mehr Fachbereichen, die jede Organisation so mehr oder weniger hat. Und dazu veranstalten wir im Jahr über 200 Austauschformate, wo nicht wir als Maschinenraum die Wissensträger sind, nein, sondern die Unternehmen, die Experten teilen ihr Wissen zu bestimmten Use Cases, zu Prozessen, wie sie Innovationsmanagement machen, wie sie ihre Strategie gestalten und teilen das dem Netzwerk mit. Und so erfahren andere ganz praxisnah, wie sie eventuell in ihrem eigenen Unternehmen Dinge lösen können. Und darüber hinaus finden sie natürlich unternehmensübergreifend ihre Peers und können sich im Anschluss mit denen ganz intensiv noch unterhalten.
Das klingt nach einer hochsinnvollen Veranstaltung oder massiven Serie von Veranstaltungen. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Was ist der Bedarf?
Der Bedarf ist, dass klassischerweise Familienunternehmen, der Mittelstand in der Vergangenheit, haben die Probleme alleine gelöst. Doch in der heutigen Zeit, wir haben multiple Krisen, wir haben Herausforderungen, die so schnell aufeinander folgen, dass wir feststellen, wir können nicht länger unsere Probleme alleine lösen. Wir müssen gemeinsam an den Themen arbeiten und dazu gehört auch voneinander lernen. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Mauern, die um die Unternehmen gebaut werden, peu à peu abgerissen werden und die gesamte Organisation befähigt wird, im Netzwerken und dazu nach außen zu schauen, zu anderen Unternehmen zu schauen, sich zusammenzuschließen, gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. Und das ist unser Auftrag.
Wer gibt euch den Auftrag? Also was steckt hinter eurer Organisation? Das wollen ja viele jetzt bestimmt auch mal kurz wissen.
Ja, wir wurden gegründet von der Fissmann-Organisation und wir gehören auch zu Fissmann, also sind auch aus einem Familienunternehmen, also quasi von Familienunternehmen für Familienunternehmen.
Okay, jetzt haben wir uns heute vorgenommen, ein Thema ein bisschen in der Tiefe zu besprechen und das ist eins meiner Herzensangelegenheiten. Ihr wisst, Markt und Mittelstand ist Partner der Her Career und wir schreiben wahnsinnig viel über Diversity in jeder Kategorie. Heute Gender-Thema auch ganz wichtig. Darum geht es auch hier auf der Hinterland of Things natürlich. Ich frage mal so am Anfang, vor welchen Herausforderungen stehen denn weibliche Potenzialträgerinnen bei ihrer Karriereentwicklung, nenne ich es jetzt mal?
Ja, ein paar Zahlen vorab. Wenn wir in die Vorstände der größten 100 Familienunternehmen in Deutschland schauen, hat die Allbright Stiftung die Zahl 87% Männer finden wir dort und nur 13% Frauen. Und das zeigt eigentlich ziemlich schnell, wo die Herausforderung ist. Das heißt, wir haben viele Frauen in den Organisationen. Sie sind nicht sichtbar. Sie erhalten nicht die Förderung, die sie brauchen, um wirklich ins Upper und Executive Management aufzusteigen. Und das liegt natürlich an unterschiedlichen Gründen. Wir haben fehlende Vorbilder. Das heißt, wenn da oben nur 13% Frauen sind, ich als junge Karrierefrau möchte mich orientieren. Ich möchte ein Role Model haben. Wenn das fehlt, habe ich keine Vorstellung, keine Vision, ob ich das jemals erreichen kann. Das ist ein Thema. Wir haben immer noch Geschlechterstereotypen. Auch wenn wir mittlerweile denken, wir wachsen doch auf und sind geprägt von Gleichstellung, aber wir bringen ganz viele Dinge mit und das ist auch in den Unternehmen so, dass wir diese Stereotypen mit uns tragen und die dazu führen, dass wir gleiche Strukturen aus der Vergangenheit ins Jetzt übertragen und natürlich dann das Gewohnte fortsetzen. Und das heißt, das Gewohnte sind Männer an der Spitze. Und das zu durchbrechen, erfordert wirklich viel Aufwand. Und wenn wir weiter über Herausforderungen sprechen, haben wir natürlich Gender Pay Gap, nach wie vor auch im Mittelstand ein großes Thema. Wir haben das Thema ungleiche Care-Arbeit. Immer noch, wenn wir in die Familien gucken, ist es noch so, dass da eine Ungleichverteilung ist. Und zudem haben wir auch ein fehlendes Problembewusstsein. Problembewusstsein besonders bei den Nicht-Betroffenen. Die Frauen spüren das für sich natürlich, dass sie eine extra Herausforderung haben in dem Thema sichtbar werden, Karriere gestalten, Vereinbarkeit. Aber die Menschen, die oft in den, in den Machtpositionen sitzen, das sind oft auch immer noch Männer, die natürlich selbst nicht erfahren, wie es ist, als Frau Karriere zu machen und dahingehend dann nicht die Aufmerksamkeit haben und vielleicht teilweise sogar denken, wir haben das Problem doch schon gelöst. Frauen haben bei uns die gleichen Chancen wie die männlichen Kollegen, weil sie nur aus ihrer eigenen Perspektive sprechen, aber nicht die andere Perspektive fühlen können.
Super gute Zusammenfassung, wie ich finde. Das mit den Stereotypen ist wirklich auch in der Wissenschaft anerkannt. Ja, ein Riesenthema, das sich bis in die Unternehmen durchsetzt. Ich habe eine 4-jährige Tochter und versuche sie nicht stereotyp zu erziehen und merke im Kindergarten, dass man da mit dieser bewussten Haltung doch ziemlich alleine manchmal ist. Aber es lohnt sich, glaube ich, da schon echt anzufangen. Problembewusstsein. Nun haben wir jetzt einige, die werden dem jetzt kalten Rücken runterlaufen und sagen, wir haben doch so viel Regulierung inzwischen. Das ist aber vielleicht auch das falsche Problembewusstsein, oder? Also ist das, wie siehst du diese Gesamtgemengelage aus Regulierung, die ja einige gerade beim Thema Gender für übertrieben halten, sagen wir es mal so, und auch ein bisschen da auf stur schalten, ich übertreibe nur mäßig, und auf der anderen Seite das, was getan werden muss.
Ja, du spielst wahrscheinlich auch so ein bisschen auf die Quote an.
Zum Beispiel.
Ne? Also ich bin zum Beispiel eine Verfechterin der Quote. Weil ich glaube, dass wir nur oder dass die Regulierung eine Maßnahme ist, die wir brauchen, um die Gleichstellung zu erzeugen. Sie darf aber nicht alleine wirken und sie muss richtig eingesetzt werden. Viele verstehen ja zum Beispiel die Quote ganz falsch und sagen, ja, dann werden ja die Frauen den Männern vorgezogen. Aber so ist es ja gar nicht. Es geht ja darum, bei gleicher Qualifikation, gleicher Ausbildung, gleichen Kenntnissen, dass dann eventuell die Frau den Job bekommt und nicht der Mann. Also die Dinge müssen auch richtig angewendet werden. Aber es nur auf Regulierung zu beschränken, ist zu eindimensional gedacht.
Und vielleicht sogar kontraproduktiv manchmal, ne? Aber
ja, auch um die Akzeptanz für das Thema zu finden. Ich glaube, das ist dann schwierig.
Das wollte ich sagen, genau, ja. Danke. jetzt wollen wir vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen den DAX-Unternehmen, die gewisse Dinge tun müssen, ja, wo es eine Quotierung auch schon gibt, den größeren mittelständischen Unternehmen natürlich auch und der Breite sozusagen. Also welche Besonderheiten gibt es denn in Familienunternehmen im klassischen Mittelstand, mittlerer Größe auch?
Klassischer Mittelstand ist einfach noch traditioneller als die großen Konzerne. Das ist so. Wenn ich auch unsere Mitgliedsunternehmen betrachte, das sind mittlerweile 80 Unternehmen, die dem Netzwerk angeschlossen sind und dort in die Quote gucke auf oberster geschäftsführenden Ebene, dann liege ich sogar unter der Albright-Stiftung und das aktuell. Dort haben wir im Moment 89% männliche Geschäftsführende und 11% weibliche Geschäftsführende. Also liegen nochmal darunter. Und das zeigt auch das Thema, dass dort die Dekaden, in denen gedacht wird, natürlich viel länger sind. Dort wechselt nicht alle 4 Jahre der Vorstand unter Umständen, sondern es dauert manchmal 15 Jahre, 20 Jahre, bis da ein Wechsel vollzogen wird. Und natürlich haben wir, muss man auch bedenken, Mittelstand ist oft eher ländlich geprägt. Wir sind hier in Ostwestfalen-Lippe, dort ist es genauso. Das heißt, dort haben wir auch nochmal traditionellere Strukturen und daher sind immer noch sehr, sehr viele Männer in diesen Organisationen und die Programme sind manchmal weniger vorhanden, die gezielt dafür eingesetzt werden, um Frauen zu fördern.
Die Programme sprichst du an. Es wird ja durchaus schon was getan. Mhm. Was sollte oder kann man darüber hinaus denn noch machen?
Ja, also viele Unternehmen, die wir auch im Netzwerk haben, haben zum Beispiel Frauennetzwerke gegründet. Auch da wieder, es geht nicht plakativ darum, ein Frauennetzwerk zu gründen, sondern auch mit den richtigen Absichten. Das soll kein Kummerkasten sein, dann ist es zum Scheitern verurteilt, sondern es sollen wirklich Initiativen dort in diesem Frauennetzwerk besprochen werden, die dazu führen, dass Frauen sichtbar werden in dem Unternehmen und Sparringspartnerinnen in der eigenen Organisation finden. Wir haben ganz vereinzelt auch, dass in den Organisationen männliche Verbündete gesucht werden. Also gerade, ich sprach eben von der Gruppe derer, die die Mächtigen sind oder die in der Mehrzahl sind. Wenn wir die mit ins Boot holen, die Männer, die in den Führungspositionen sitzen und die dafür gewinnen, sich zu engagieren für mehr Gleichstellung und Gleichberechtigung in den Organisationen, haben wir einen Riesenschritt getan, weil es können nicht die Frauen alleine schaffen. Wir brauchen die männlichen Verbündeten in den Organisationen und je höher die sitzen, desto besser. Das heißt, wenn wir Geschäftsführende haben oder männliche Geschäftsführer haben, die für sich erkannt haben, dass welcher Mehrwert darin liegt, wenn ich mir diverse Führungsteams zusammenstelle, dann ist ganz, ganz viel gewonnen, weil die sorgen dann dafür, dass es Programme gibt, wie Frauenförderungsprogramme, wie zum Beispiel ein Mentoring-Programm und andere Initiativen, damit die ihre Talente nach oben bekommen, weil die brauchen die. Die brauchen die unterschiedlichen Perspektiven, damit sie innovativ werden, damit und nachweislich auch, dass die Mitarbeiterzufriedenheit steigt, wenn ich gemischte Teams habe.
Und ich muss sagen, heute ist so ein Tag, da muss ich gerade dran denken, ich muss gleich auch zur Kita, ich muss hier eher weg, meine Frau ist auf Geschäftsreise, ist noch wichtiger als die Veranstaltung sozusagen. Und tatsächlich ist es mir mal beim Mittelständler passiert, der meine Abwesenheit gekriegt hat. Ich habe 2 Tage die Woche ab 14 Uhr raus und schreibt dann auch, betreue meine Tochter, das würde ich mir bei uns, dürfte ich mir das nie trauen, so eine Abwesenheit zu machen.
Ja, und das ist ja das Irre. Die Frauen dürfen sich das trauen, aber die Männer nicht. Und das ist unfair. Die Männer dürfen sich das auch trauen wollen.
Ja, dann würden sich auch nicht so viel abgeschreckt fühlen.
Ja, ne? Also das ist auch, auf beiden Seiten erfordert es viel Arbeit.
Und auf der Familie. Also ich habe es tatsächlich selbst auch erlebt, als ich auf Teilzeit gegangen bin, tu das deiner Karriere an. Ich sage, meine Frau tut das auch. Also wir tun es beide.
Ja, genau. Aber sowas brauchen wir. Genau diese unterschiedlichen Perspektiven und die Bereitschaft, das von beiden Seiten anzugehen und als normal zu empfinden. Ich glaube, erst dann schaffen wir das auch, diesen Wechsel.
Podcast mit Roman Geider war neulich, ne? Findet ihr da weiter oben sozusagen, der Working Dead geschrieben hat, ein großartiges Buch. Der kann da auch einiges ganz pragmatisch zu sagen in einem großen mittelständischen Unternehmen, in dem er inzwischen ja ist. Jetzt, ihr bei Maschinenraum tut ja auch einiges. Ihr habt Cross-Mentoring-Programme zur Unterstützung von Frauen in Führungspositionen. Was steckt dahinter?
Wir haben letztes Jahr mit dem ersten Batch gestartet. Wir haben 15 Tandems bestehend aus Mentees, weibliche Mentees, Damen, die in Führung sind und von ihren Unternehmen als Potenzialträgerinnen identifiziert wurden. Und Mentorinnen, die in der obersten und zweiten Führungsebene in den Mitgliedsunternehmen sind. Das heißt Geschäftsführerinnen, C-Level-Damen, Abteilungsleiterinnen, die als Mentorinnen diese Potenzialträgerinnen über ein Jahr begleiten. Und als Rahmenprogramm begleiten wir das natürlich vom Maschinenraum sehr intensiv mit Zwischenworkshops, mit einer Auftaktveranstaltung, wo gematcht wird und natürlich einer Abschlussveranstaltung. Und die Motivation ganz klar dahinter, in diesem Kreis der Familienunternehmen dafür zu sorgen, dass die Talente, die weiblichen Talente, eine Karrierebegleitung bekommen, eine Mentorin, ein Vorbild, wie ich eben auch gesagt habe, um ihre Karriere aktiv zu gestalten.
Müssen das bei Frauen sein? Das ist wahrscheinlich schon besser, weil ich hatte tatsächlich mal einen Fall, wo ich das als Mann auch gemacht habe, der aber natürlich ein bisschen divers tickt, ne? Aber es ist schon besser, wenn es Frauen machen, ne?
Ich würde da nicht so kategorisieren in besser und schlechter. Es hat halt einen ganz bestimmten Effekt, wenn ich eine weibliche Mentorin habe, also gleichgeschlechtlich arbeite, weil ich natürlich die Herausforderungen besser übertragen kann. Weil die Mentorinnen haben natürlich in ihrer eigenen Karriere Erfahrungen gemacht, wie es ist, als Frau Karriere zu machen in einem der männerdominierten Umfeld. Und die Erfahrungswerte weitergeben zu können, ist extrem wertvoll, weil die Herausforderungen sind nach wie vor die gleichen. Und als männlicher Vorgesetzter oder männlicher Mentor habe ich andere Wirkungsmöglichkeiten. Da kann ich eher der Mentee natürlich weitergeben, was ist meine Perspektive als Mann zu der Situation, die du gerade in deinem Unternehmen erlebst. Also es ist auch extrem wertvoll, es ist einfach was anderes.
Absolut. Woher kommen denn die Mentorinnen?
Die Mentorinnen kommen aus unserem Mitgliedsunternehmen. Die kommen unter anderem aus dem Unternehmen Sennheiser, Rovis mit dabei, mit einer Mentorin. Wir haben Würth Elektronik dabei, EBM Papst, Krone. Also die man so auch kennt.
Okay, große Namen. Welche Ergebnisse erhoffen sich denn so die Mentees vor allen Dingen ja dann auch und deren Unternehmen im Zweifel auch? Und ja, oder wann endet so ein Programm? Wann ist man in Anführungszeichen zufrieden?
Also rein von der Zeit endet es nach einem Jahr. Das ist auch wichtig, dass so ein Programm ein Ende hat. Das Ziel, was viele Mentees mitbringen, ist ganz klar, sich als Führungspersönlichkeit im Unternehmen zu entwickeln. Wirksame Führung ist so ein Stichwort, was immer wieder fällt. Wer bin ich als Führungsperson? Ich möchte authentisch sein, ich möchte wirksam sein. Wie kriege ich meinen Workload gemanagt? Das sind jetzt ist mal eine operative Frage. Aber bei vielen Mentees stellen wir auch jetzt, wir haben gerade Halbzeit und die Halbzeitgespräche geführt, wo wir mal hören, so wie läuft es gerade bei euch, was sind die Themen? Und wir stellen jetzt fest, dass nach einem halben Jahr extrem viel passiert, auch in Richtung, zum Beispiel bei uns gab es eine Umstrukturierung. Und dieses Mal habe ich meinen Namen in den Ring geworfen, wenn es darum geht, gegen diese Abteilung zu leiten. Das hätte ich mich vorher nicht getraut. Und durch die Unterstützung der Mentorin wurde dieser Mut entwickelt und wurden Strategien entwickelt, wie ich das tue. Und zum ersten Mal sage, ich will das und ich bin qualifiziert dafür. Ich will. Und das ist natürlich, da geht mein Herz auf, wenn ich sowas höre, weil da werden Karrieren gestaltet. Und aus Unternehmensperspektive, da zeigen sich die Talente, die das Unternehmen braucht.
Jetzt hat Mentoring, und zwar ganz allgemein gesprochen, nicht immer nur einen guten Ruf. Das ist ja auch relativ wissenschaftlich gut erhoben, dass viele Programme nicht so viel bringen. Oft hat man sie ja auch beim Thema Alter, fast noch mehr als beim Thema Geschlecht jetzt allein. Ja, was sind denn so deine Muster, wo du gesehen hast, dann funktioniert ein Mentoring-System oder ein Mentee-Mentoren-Verhältnis, Mentorinnen in dem Fall und wann nicht? Gibt es so ein Muster?
Es fängt vorne an. Ich muss natürlich beim Matching schauen, dass die Herausforderungen der Mentee passen zu den Erfahrungswerten der Mentorin. Wenn es da ein Dismatch gibt, kann die Mentee nicht von den Erfahrungen der Mentorin lernen. Auch wenn die Mentorin extrem erfolgreich ist. Das hat dann damit nichts zu tun. Das heißt, ich muss gucken, passen die Herausforderungen und die Erfahrungswerte zusammen. Wenn die Fragestellungen vielleicht auch dahingehend sind, dass es darum geht, in der Organisation sich zu entwickeln, kennt die Mentorin die Unternehmensstrukturen oder ähnliche Unternehmensstrukturen wie denen, in denen die Mentee sich gerade befindet. Persönlichkeitsmatch ist auch wichtig, aber da geht es auch nicht darum, verstehen wir uns gut, sondern tun wir uns gut. Und das ist eine ganz andere Perspektive darauf. Ein ganz zentraler Punkt beim Mentoring ist die Verbindlichkeit. Und ich glaube, daran scheitern viele Mentoring-Beziehungen, dass ich keine Verbindlichkeit in die Beziehung bekomme und keine regelmäßigen Treffen stattfinden, weil sich die Mentee zum Beispiel nicht verantwortlich fühlt, dafür zu sorgen, wann treffen wir uns das nächste Mal, was besprechen wir, vorbereiten, nachbereiten. Und das, da muss man wirklich als Kurator so eines Programms extrem darauf achten, dass man diese Verbindlichkeit von Tag 1 in dieses Programm kriegt und in die einzelnen 1:1 Beziehungen. Das heißt, wir machen jetzt schon zum zweiten Mal die Check-in-Gespräche, wo wir wirklich mit jeder einzelnen Person ganz kurz nur sprechen und fragen, wie oft habt ihr euch getroffen? Gibt es Herausforderungen? Können wir irgendwie unterstützen? Arbeitet ihr an euren Themen? Hast du das Gefühl, dass du wirksam bist in der Beziehung? Und sobald wir spüren, dass da irgendwas nicht passt, zum Glück, toi toi toi, passt alles bisher, können wir dann auch unterstützen. Also Verbindlichkeit ist elementar wichtig. Und ein weiterer Punkt kann auch sein, es werden so viele Programme als Mentoring bezeichnet, aber es steckt gar kein Mentoring drin. Also dann ist es eher eine Form von Beratung oder fachliches Sparring. So, aber es geht nicht in erster Linie um Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung. Und das ist Mentoring. Also dieser Begriff wird sehr inflationär benutzt. Und dann kann es natürlich auch sein, ich gehe mit der Haltung oder Erwartungshaltung da rein, ich bekomme jetzt ein Mentoring und dann bekomme ich das gar nicht. Und dann ist natürlich die Enttäuschung groß. Also darauf muss man achten.
Ganz wertvolle Hinweise und vielleicht ganz zum Abschluss noch so ein ganz positiver Ausblick. Wird natürlich mehr Klassengesellschaft, aber ich glaube, wenn man die Retention-Maßnahmen, wie man es auf Deutsch ja nennt, auf Neudeutsch nennt, also Mitarbeiterbindungsmaßnahmen sieht, Fertility-Benefits gibt es. Ne? Also, dass Frauen in oder auch Männer natürlich in Schwangerschaftsumfeldern gut beraten werden von Arbeitgebern. Wir haben beim Spiegel jetzt auch einen riesen Aufmacher Wechseljahre, ne? Auch Unternehmen, die rund um das Thema Wechseljahre beraten, weil auch da ist das ist ein Millionen, ein 9-10-stelliges Ding, was da in Deutschland auch über die Wupper geht, weil man da eine gewisse Beratung nicht hat. Gott sei Dank machen das jetzt immer mehr. Bis hin zu B2B quasi Nachhilfeunterstützung mit digitalen Assets, haben wir auch einen Podcast zu. Das macht dir sowas Hoffnung, dass das auch immer mehr Unternehmen tun und investieren und vor allen Dingen auch merken, es lohnt sich. Sie haben am Ende mehr Return on Investment?
Ja. Das macht mir Hoffnung und ich glaube auch, die Unternehmen werden das feststellen, weil wir haben überall einen Fachkräftemangel. Das heißt, die Unternehmen, die begreifen, dass solche Angebote Talente ziehen, weil wir wollen ja alle die besten Talente haben. Und wenn ich solche Programme anbiete, Unterstützung, wenn ich Kinder kriege, Unterstützung in bestimmten Lebensphasen, die mich besonders fordern, dann gehe ich natürlich zu dem Unternehmen, was sich progressiv aufstellt, was mir solche Angebote bietet, was beiden Geschlechtern auch Unterstützung bietet und dafür sorgt, dass eine Gleichberechtigung entsteht. Das zieht mich an. Also ich würde so ein Unternehmen immer einem vorziehen, wo ich denke, oh, die sind aber noch ein bisschen weit entfernt von solchen Programmen.
Eva Mettmeier, Managing Director Maschinenraum. Vielen Dank, Eva.
Vielen Dank dir.
Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Und ich sage wie immer, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Tschüss.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de.